Liebe Geschwister, liebe Freunde, zum Bibelsonntag gibt es eine Bibelpredigt. Ich muss Ihnen sagen, ich bin ja jetzt im 7. Jahr hier und es gibt etwas, was mir aufgefallen ist, die 7 Jahre, und was mich auch ein bisschen schockiert hat. Nämlich, dass die Leute, dass die Gemeindeglieder hier ihre Bibel nicht kennen. Ich war in verschiedenen Kreisen, habe Bibelstunden gehalten und ich habe es öfters erlebt, dass da einige Leute das Johannesevangelium im Alten Testament gesucht haben. Und ich meine, das waren keine Konfirmanden, denen man sowas nachsieht, sondern Leute, die schon 60 oder 70 Jahre in der Kirche zu Hause sind. Und nicht in irgendeiner Kirche, sondern in der Mutterkirche der Reformation, also hier an diesem Ort, wo die Bibel neu entdeckt wurde, wo sie hochgehalten wurde als Gottes Wort, das uns sagt, wer Gott ist und wie wir seine Kinder werden. Ich selber komme ja aus der Jugendarbeit, okay, ist schon eine Weile her, aber das war prägend für mich. Das Erste, was ich lernte als junger Christ, wissen Sie, was das war? Bibel lesen. Allererste, ich kann mich noch erinnern, wie wir da an Jugendabenden oder auf den Freizeiten lernte, wie man stille Zeit macht mit der Bibel. Ja, und zwar haben wir da gelernt, wir haben 4 Fragen bekommen, einen Bibeltext und 4 Fragen. Und da ist jeder in die Stille gegangen. Die 4 Fragen: Was sagt der Text über Gott? Was sagt der Text über mich? Was spricht der Text mir zu? Und was soll ich tun oder verändern? Und dann haben wir uns getroffen, miteinander, haben uns ausgetauscht und dann haben wir miteinander gebetet. Und so bin ich da also reingewachsen und ich habe als Teenager die Bibel gelesen. Und ich habe vieles nicht verstanden, aber das, was ich verstanden habe, das hat mein Leben verändert. Und so ist das Thema der heutigen Predigt: Wie lese ich die Bibel? Und ich habe 4 Punkte dazu. Erstens, der Umgang mit schwierigen Bibelstellen. Das ist ja oft unsere Erfahrung. Wir lesen was und wir bleiben hängen, weil wir etwas nicht verstehen. Dabei ist das meiste, was Jesus sagt, was Paulus sagt, was die Propheten sagen, eigentlich nicht schwer zu verstehen. Aber wir machen den Fehler, dass wir oft auf den schwierigen Stellen herumkauen, bis wir daran ersticken. Wir suchen uns Stellen, die schwierig sind, und vergessen den Rest. Ich will das, was ich damit meine, an einem Beispiel verdeutlichen. Wir lesen in der Heiligen Schrift ganz klar die Anweisung von Jesus: Liebt eure Feinde. Was machen wir? Wir konstruieren einen Freak-Fall. Wir sagen, ja, aber wenn nachts bei mir eingebrochen wird und dann der Betreffende meine Frau umbringen will, soll ich mir das gefallen lassen? Soll ich sie nicht verteidigen? Das heißt, wir konstruieren einen Freak-Fall und dann sagen wir, oh, die Bibel, die ist voll unrealistisch, die funktioniert, die ist überhaupt nicht, die ist gar nicht umsetzbar in das Leben. Dabei ist die Sache doch viel einfacher. Man kann doch nicht an so einem Spezialfall versuchen, eine der wichtigsten Grundwahrheiten des christlichen Glaubens abzuschießen. Wir sind in der Situation immer wieder, dass wir mit Leuten zusammen sind, die wir nerven, wo wir in der Gefahr stehen, sie zu hassen, sie abzulehnen, was weiß ich, der Chef oder ein Lehrer, der uns auf dem Kicker hat oder was auch immer. Das ist unsere normale Situation oder was mir meine Schwiegertochter angetan hat. Wir kennen solche Situationen, wo wir versucht sind zu hassen. Und da trifft das Wort hinein, dass Jesus sagt, du sollst lieben und vergeben. Ich kann mich an die Jugendseelsorge erinnern, als Rudi zu mir kam. Rudi, der war Zivildienstleistender in dem Heim für geistig Behinderte. Und er hatte eine Chefin, die war so ein richtiger Drache. Und die hat ihn gehasst und hat ihm das Leben schwer gemacht. Und er kam ganz verzweifelt zu mir und sagte, ich halte das da nicht mehr aus. Und ich habe Mordgedanken im Hinblick auf diese Oberschwester. Wie soll ich damit umgehen als Christ? Und da habe ich ihm gesagt, erstens bete für sie. Und dann lass dir, Christus wohnt in dir durch den Heiligen Geist, lass dir Liebe für diese Person schenken. verändere deine Sicht und in der Folge verändere dein Verhalten. Er hat es getan, es war nicht ganz einfach, aber sein Verhältnis hat sich geändert und es wurde zum Aushalten. Es hat sich etwas zum Positiven verändert. Im Hinblick von dieser Geschichte fällt mir ein Zitat des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain ein. Der hat gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Was für eine Weisheit! Statt sich ewig bei dem aufzuhalten, was nicht klar ist, was wir nicht verstehen, sollen wir das umsetzen, was wir verstanden haben. Und das meiste davon ist klar, was in der Heiligen Schrift steht. Die Bibel ist doch nicht für Abiturienten geschrieben. Ich meine, für die auch. Aber die Bibel ist geschrieben auch für die 98% der Weltbevölkerung, die kein Abitur haben. Also 98% haben kein Abitur. Für ganz normale Leute. Und wenn ich als Teenager die Bibel gelesen habe und angefangen habe, sie zu verstehen, um wie viel mehr Leute mit Erfahrung. Die Heilige Schrift hat uns gegeben, damit normale Leute sie verstehen und leben und umsetzen. Wenn man das, was man liest und was man verstanden hat, umsetzt, dann verändert das das Leben. Nicht umsonst gilt die Bibel als das gefährlichste Buch. Wissen Sie, dass Sie das gefährlichste Buch zu Hause haben und vielleicht auch kaum reingeguckt haben? Denn schließlich, in kommunistischen Diktaturen ist die Bibel verboten. In Nordkorea wird nur der Besitz einer Bibel hart mit Konzentrationslager bestraft. Und in islamischen Ländern gilt die Weitergabe der Bibel in der Landessprache als todeswürdiges Verbrechen. Mein zweiter Punkt, den Gesamtzusammenhang sehen. Ich will das mit einem Beispiel beleuchten. Es gibt zum Beispiel eine Zentralaussage in der Heiligen Schrift, die zieht sich durch die ganze Heilige Schrift von der ersten bis zur letzten Seite. Und zwar, dass Gott gnädig und barmherzig und dass er voller Liebe ist. Und dann gibt es Bibelstellen, zum Beispiel ein paar Bibelstellen, zum Beispiel im Buch Josua, wo Gott befiehlt, den Bann zu vollstrecken. Das heißt, in Jericho, Gott befiehlt ein Massaker. Frauen, Männer, Kinder, Tiere, alle Einwohner, alles, was da lebt, soll getötet werden. Grauenhafte Bibelstelle. Und wir sagen, was? Gott ist ein Völkermörder. Und wenn wir die gesamte Bibel nicht kennen, dann lassen wir uns zu solchen Unfug hinreißen, wie man zum Beispiel bei Richard Dawkins in seinem Buch Der Gotteswahn lesen kann. Gott ist ein homophober Völkermörder. Dann glauben wir wirklich, die Bibel fordert zu Mord und Totschlag auf im Namen des Herrn. Aber das steht völlig im Widerspruch zum gesamten Zeugnis der Heiligen Schrift über Gott. Luther hat das sehr schön zusammengefasst in einer der Invokavit-Predigten, dessen 500-jähriges Jubiläum wir ein paar Wochen feiern. Hier an diesem Ort, in dieser Kirche, zu dieser Gemeinde, dieser wunderbare Satz, Martin Luther. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, da reichet von der Erde bis an den Himmel. Das ist die Zentralaussage des christlichen Glaubens und der Heiligen Schrift. Und man muss ins Alte Testament gucken, im Alten Testament selbst werden diese Äußerungen des Völkermordes relativiert. Denn es ist eine zentrale Forderung, auch im Alten Testament, den Fremdlingen, die unter dem Volk Gottes leben, also den kanaanäischen Völkern mit Liebe zu begegnen, sie nicht zu unterdrücken, nicht auszubeuten, sondern sogar sie zu den Feiern einzuladen. Und so steht es zum Beispiel in 5. Mose, Gott hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Freunde, wenn wir den Zusammenhang, den ganzen Zusammenhang, die Zentralaussagen der Bibel nicht kennen, dann werden wir manchmal in die Irre geleitet von so einem einzelnen versprengelten Sache, die da stehen, weil es stehen in der Bibel auch komische Sachen drin. Aber man muss das in einem großen Zusammenhang sehen und den muss man kennen und da muss man schon auch mal die Heilige Schrift lesen und ein bisschen mehr als nur die Losung am Morgen. Mein dritter Punkt. Man soll mit der Bibel umgehen wie mit einem Liebesbrief. Wozu ist denn ein Liebesbrief da? Ist ein bisschen schade, dieses schöne Beispiel Liebesbrief. Ich weiß nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte man das noch predigen kann und es verstanden wird. Ja, von Jugendlichen wird es vielleicht von der Liebes-SMS sprechen, obwohl das nur ein schnöder Abklatsch eines Liebesbriefes ist. Aber was möchte ein Liebesbrief? Er möchte Beziehungen eröffnen, er möchte stärken und heilen. Eine Beziehung heilen. Und wie geht man mit einem Liebesbrief um? Man trägt den bei sich, am besten in Herznähe. Und ab und zu fasst man hin und ach, er ist da. Sie hat es mir geschrieben. Oh. Und wir lesen ihn einmal, zweimal, dreimal. Wir würden nie sagen, ja, wisst ihr, was drinsteht? Ja. Man hebt diese Briefe auf, man hält sie in Ehren. Gott hat uns einen Liebesbrief geschrieben. Die Bibel ist nicht einfach dazu da, um uns schlauer zu machen. Ja, das macht sie auch, das ist ein Nebeneffekt. Aber eigentlich geht es der Heiligen Schrift darum, unsere Beziehung zu Gott zu fördern. Und zwar dreierlei. Erstens, durch die Heilige Schrift sollen wir erkennen, wer Gott ist. Zweitens, wer wir sind, nämlich Menschen, die Sünder sind und die Gottes Liebe und Versöhnung brauchen. Und drittens lernen wir in der Heiligen Schrift, wie wir zu Gott finden können. Also ganz wichtige, elementare Fragen. Die Erkenntnis aus der Heiligen Schrift, die unser Herz berührt. Gott meint mich. Die Liebe Gottes kommt in diese Welt und zu mir durch Jesus Christus. Und mein vierter und letzter Punkt. Wir sollen die Bibel lesen wie ein Erbe. Das ist ein Gedanke, der geht zurück auf den Naturwissenschaftler Isaac Newton. Er hat einen genialen Satz gesagt darüber, wie er die Bibel liest. Er schrieb: Wir dürfen das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie es der rechtmäßige Erbe liest. Ich lese das nochmal, weil es ist echt Hammer, das Zitat. Wir dürfen das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie es der rechtmäßige Erbe liest. Wie liest denn ein Notar ein Testament? Der guckt, ob alles richtig ist, stimmt alles, enthält das Testament keine juristischen Fehler. Aber wie liest es der Erbe? Den Erben interessiert eins: Was springt für mich dabei heraus? Was kriege ich denn jetzt? Was darf ich hoffen? Was bekomme ich? Worauf darf ich mich freuen? Der Erbe hat eine völlig andere Beziehung zu dem Testament. Und so sollen wir die Bibel lesen, nämlich mit der Frage: Was spricht Gott mir zu? Was hat Jesus für mich getan? Ich möchte zum Abschluss ein paar Verse aus Epheser 1 lesen. Epheser 1 ist wirklich der Hammer. Das ist eines meiner Lieblingskapitel in der Heiligen Schrift, weil es ist ein Minderwertigkeitskiller erster Güte, dieses erste Kapitel. Und ich lese es erst einmal genauso, wie es dasteht, und ein zweites Mal mit einer kleinen Veränderung. Das sage ich aber noch, was ich verändere. Der Apostel schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Soweit dieser Text. Jetzt möchte ich ihn mit einer kleinen Veränderung lesen. Und zwar möchte ich das Personalpronomen ändern. Aus wir und uns wird du, dich und dir. Lehnen Sie sich zurück und hören Sie diesen Epheserbrief als das Wort Gottes, das Wort Jesu Christi an Sie ganz persönlich. Sie können mal den Epheserbrief zu Hause lesen und dort überall, wo wir steht, einfach ich einsetzen. Und Sie werden merken, wenn das alles stimmt, das ist der Hammer. Dann bin ich wahnsinnig toll beschenkt. Ich lese es jetzt für Sie als Gottes Zuspruch heute an diesem Tag für Ihr Leben. Jesus Christus spricht zu dir. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat dich mit seinem Geist reich beschenkt und dir durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott dich, der du mit Christus verbunden bist, auserwählt. Er wollte, dass auch du zu ihm gehörst und in seiner Gegenwart lebst, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu dir hat er schon damals beschlossen, dass auch du durch Jesus Christus sein eigenes Kind werden sollst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Verstände.